Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Und wir stellen heute mal was klar.
Selbstverständlich ist die Menstruation etwas ganz Natürliches, wofür sich überhaupt niemand schämen muss oder sollte.
Fragt man sich, hat da jemand dran gezweifelt? Vielleicht schon. Jedenfalls ist das hier so eine Art Klarstellungsvideo. Ist heute Mittag gerade eben bei Instagram erschienen. Und das kommt von diesen zwei Unternehmern, die den pinken Menstruationshandschuh, den Pinky Glove, erfunden haben. Für den gibt es ja gerade sehr viel Kritik und Spott. Und es gibt eben diese Entschuldigung. Und was das genau für eine Geschichte ist und ob da jemand diese Empörung braucht für sein Marketing, das schauen wir uns gleich mal genauer an. Hier im Kompressor, ich bin Massimo Maio. Freue mich, dass Sie dabei sind. Zwei Männer wollen jetzt den Alltag von Frauen erleichtern. Das alleine klingt schon ein bisschen nach 50er Jahre Fräulein-Welt, aber es geht noch weiter. Diese zwei Männer, die haben einen pinken Plastikhandschuh erfunden, mit dem Tampons, Zitat, hygienisch und diskret entnommen und entsorgt werden können. Pinky Gloves, so heißt diese Erfindung. Und wir sprechen über die, weil die in der Startup-Sendung Die Höhle des Löwen vorgestellt worden ist und dann auch noch gefeiert worden ist. Ein Investor will da sofort einsteigen. Twitter läuft da natürlich heiß. Period-Shaming ist das, umweltfeindlich, völlig sinnlos. Viel Witziges ist da natürlich auch dabei. Und da spreche ich jetzt drüber mit Marina Wolfschaffner. Sie hat ein Buch über die sehr erfolgreiche Menstruationstasse geschrieben und betreibt einen ganzen Online-Handel zur Monatshygiene. Hallo Frau Wolfschaffner.
Hallo, vielen Dank.
Vielleicht fangen wir mal so rum an. Sollten Männer vielleicht beim Pinkeln lieber Einweghandschuhe tragen? Die fassen sich da ja auch immer wieder mal an.
Ja, nicht nur das. Es ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass sie sich nach dem Toilettengang seltener die Hände waschen als Frauen. Also wäre das tatsächlich auch im Sinne von Corona und so weiter sehr von Vorteil, wenn sie da blaue Einweghandschuhe tragen würden.
Sie sind ja so eine Art Fachfrau, also Sie haben diesen Onlinehandel für Monatshygiene. Ist denn aus Ihrer Perspektive irgendwas brauchbar an dieser Erfindung?
Tatsächlich nicht für die menstruierende Person, aber vielleicht für die beiden Herren, die das vertreiben möchten. Weil ganz vorne steht da für mich nicht nur Mansplaining, sondern auch die sogenannte Pink Tax. Das heißt, normale Einweghandschuhe taugen nichts, die müssen pink sein und dafür zahle ich dann gerne auch ein Vielfaches, weil als Frau möchte ich natürlich pink tragen.
So ein typisches Beispiel für so ein Frauenprodukt, ne? Also Einweghandschuhe gibt es natürlich für 10-mal günstiger wahrscheinlich. Und es ist natürlich auch, also Period-Shaming ist ja so ein Begriff, der jetzt auch auf Twitter oft auch taucht. Es geht auch viel um Tabuisierung letztlich, oder?
Ja, Tabuisierung und es geht in eine ganz arge Richtung, weil gerade Erwachsene sollten natürlich für die Teenies eine Vorbildfunktion haben. Und mit so einem Handschuh mache ich wirklich genau das Gegenteil. Wenn ich als Teenager gerade so mit der ersten Menstruation konfrontiert werde, dann muss ich mich erst selber finden. Ich muss irgendwie mit meinem Körper neu klarkommen. Und da sind natürlich auch so Gedanken wie, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen eklig, weil es ist neu. Und gerade so ein Handschuh, der bestätigt diese Gefühle und diese eigentlich falschen Gefühle, dass Menstruation irgendwie widerlich und dreckig ist und dass man sich da vor sich selber schützen sollte, indem man so einen Handschuh trägt.
Und besonders schief ist natürlich, dass dieser Vorschlag, diese Erfindung von Männern kommt. Geht in einem Post auf Twitter auch darum, der weist darauf hin, dass in dieser gleichen Sendung, Die Höhle des Löwen, vor 2 Jahren auch 2 Frauen waschbare Periodenunterwäsche vorgestellt haben als Erfindung. Da war aber dann kein Investor dran interessiert. Und dieser Post behauptet, der Erfolg kommt jetzt daher, dass Männer das Ding erfunden haben. Sehen Sie das auch so? Oder was spielt da diese Rolle, dass da Männer dahinter stehen?
Ja, ich meine, der Investor selber war ja auch ein Mann. Also die drei verstehen sich dann natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ich persönlich freue mich immer, wenn sich Männer Gedanken zum Thema Menstruation machen. Und wenn sie Probleme lösen, ist es natürlich großartig. Aber es sollten halt welche sein, die menstruierende Personen auch haben und nicht irgendwelche, die, ich sage jetzt mal, Cis-Männer haben, wenn sie an die Periode denken.
Viele Leute regen sich auf jeden Fall auf, aber nicht nur, oder? So ein richtiger Shitstorm ist das vielleicht gar nicht, habe ich das Gefühl, wenn ich da bei Twitter reingucke, weil da ist auch wahnsinnig viel Spott und Witz dabei, oder?
Ja, es ist sehr viel Lustiges dabei. Es ist wirklich Wahnsinn, wie kreativ da alle geworden sind, um blaue Handschuhe zu entwickeln mit den abenteuerlichsten Namen. Aber letztendlich ist es eigentlich traurig, dass sowas so eine große Plattform bekommt und da die Reaktionen dann natürlich auch in die unterschiedlichsten Richtungen gehen. Die beiden Herren haben ja jetzt mitbekommen, dass es bei den menstruierenden Personen nicht so wahnsinnig gut ankommt, was sie entwickelt haben. Und ich frage mich, inwieweit da noch Anklang gefunden werden soll für das Produkt.
Ja, man kann sich natürlich auch fragen, also ist das alles kalkuliert? Also macht man das wirklich einfach so ohne Hintergedanke, dass man so ein Produkt vorstellt, zwei Männer, die jetzt irgendwie eine Lösung für Frauen haben? Oder ist diese ganze Aufregung und auch, dass wir jetzt darüber sprechen, ist das alles Marketing? Lassen wir uns da gerade vor den Karren spannen?
Ja, schlechtes Marketing ist auch Marketing. Also ich komme selber aus dem Marketingbereich. Das heißt, im ersten Schritt, Hauptsache man spricht darüber. Dann kauft man es vielleicht, aber ich denke, dass hier die Zielgruppe tatsächlich gar kein großes Interesse haben kann, weil, also im Sinne von Nachhaltigkeit sind die beiden Herren natürlich mit ihrer Idee auch ganz weit hinten. Vor Corona lag der Fokus drauf, Plastik zu vermeiden. Keine Plastiktüten mehr beim Einkaufen, keine Plastikstrohhalme, keine Plastikwattestäbchen und jetzt kommt ein Plastikhandschuh, der sogar noch einzeln verpackt ist. Das ist genau das, was wir nicht brauchen.
Dann schauen wir mal, wie erfolgreich die tatsächlich sein werden. Diese Pinky Gloves sorgen jedenfalls für viel Häme, viel Kritik. Und ich habe darüber gesprochen mit Marina Wolfschaffner von Lady Ways, einem Onlinehandel für Monatshygiene. Vielen Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und jetzt gehen wir ab in die Berge zusammen mit jungen Verbrechern. Genau darum geht es in der neuen Serie Wild Republic. Eine Gruppe von kriminellen Jugendlichen geht dann mit Sozialarbeitern in die Alpen für ein paar Tage, quasi als therapeutische Maßnahme, als Teil von Resozialisierung. Und die Idee dahinter, Strafen bringen nicht so viel. Lieber sollen die Jugendlichen lernen, Verantwortung zu übernehmen für sich und für andere, für die Gruppe. Ist eine gute Idee, geht in der Serie aber natürlich schief.
Was ist hier passiert? Keine Ahnung, wir haben ihn gerade so gefunden.
Leg dich auf den Boden.
Was?
Leg dich auf den Boden!
Mach's nicht, lang
du hältst dich daraus!
Die Sozialarbeiter werden verprügelt, es gibt Tote und die Jugendlichen sind dann irgendwann auf sich gestellt und gründen in den Bergen eine eigene kleine Republik, die Wild Republic eben. Insgesamt ziemlich düstere Serie über diesen Versuch von einer Gemeinschaft von Aussätzigen, läuft ab heute bei Magenta TV, wurde aber auch mitproduziert von Arte und vom SWR und vom WDR und von anderen Firmen. Ist eine ziemlich große Produktion und über die spreche ich mit dem Regisseur von dem Ganzen, mit Markus Goller. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo. Ich bin nicht der einzige Regisseur. Es gibt noch einen zweiten Regisseur, das ist der Lennart Ruff.
Genau.
Und wir durften diese Serie machen.
Darüber sprechen wir auch nachher noch, über die vielen Leute, die daran beteiligt waren. Aber erstmal würde mich interessieren, was Sie denn an dieser Geschichte gereizt hat. Was war für Sie das Besondere an dieser Story?
Das Besondere an der Story war jetzt für mich erstmal, weil eigentlich mache ich Spielfilme, Kinofilme. Und dieses Wild Republic kam auf mich zu als Serie. Also was erstmal sehr spannend war, ich hatte noch nie eine Serie gemacht. Das ist ein ganz anderes Format, ganz anderes Arbeiten irgendwie. Weil es natürlich, wenn man über 8 Folgen eine Geschichte erzählt, also allein vom dramaturgischen Faden, ganz anders aufgestellt ist. Man hat viel mehr Stränge, die man bearbeiten muss. Also inhaltlich unheimlich spannend, daran zu arbeiten. Und dann fand ich natürlich die Geschichte, erstmal das ganze Setting, extrem spannend und mit so einem Ensemble von jungen Leuten arbeiten zu dürfen. Und wir waren ja teilweise wirklich 15, teilweise vor der Kamera. Das hat richtig Spaß gemacht und das auch so zusammenzustellen und da den richtigen Ton zu finden. Und das hat mich gereizt.
Die Jugendlichen fand ich auch sehr spannend zu sehen in dieser großen Gruppe und ich fand auch in der ersten Folge zum Beispiel ziemlich überzeugend, mit was für einer Regungslosigkeit die da agiert haben. Also die haben irgendwie auf fast nichts reagiert, was die Sozialarbeiter von ihnen wollten. Kein Lächeln, kaum eine Reaktion. Man spürt so diese Härte, man spürt aber auch das Gebrochensein, Verletztsein. Haben Sie sich da besonders vorher mit straffälligen Jugendlichen befasst? Haben Sie mit Sozialarbeitern zusammen recherchiert oder wie sind Sie da rangegangen an die Figuren?
Ja, wir hatten eine Sozialarbeiterin, die das tatsächlich macht, die Annegret, und die ist tatsächlich auch in Kanada unterwegs. Die kümmert sich um Jugendliche und macht genau solche Veranstaltungen. Und bei der haben wir extrem viel Wissen sozusagen geschöpft. Die Verena Altenberger, die auch die Betreuerin spielt, sozusagen die Rolle von dieser Sozialpädagogin, nenne ich es jetzt mal, ne, die hat sich da extrem nochmal mit ihr dann auseinandergesetzt. Also wie geht man da vor? Was passieren da für Situationen? Wie ist so ein Rucksack gepackt? Also, was sind die ersten Ansagen? Auch zum Beispiel die Nummer, dass der Erste gleich mal rausfliegt, wenn er daneben benimmt. Das passiert einfach. Das sind, wer sich nicht an die Regeln hält, fliegt raus und wird dann tatsächlich einfach ausgesetzt. Und so kam das zustande.
Und dann lernt man die Figuren im Laufe der Serie natürlich immer besser kennen. Die haben alle eine eigene Geschichte. Es gibt so Rückblenden, die erzählen, wie sie zu dem geworden sind, was sie jetzt eben sind. Aber ich hatte das Gefühl, es sind schon auch ein paar ziemlich stereotype Figuren dabei. Also es gibt den Psychopathen, wenn man so will, in der Gruppe. Es gibt den Schlägertürken. Es gibt so einen bisschen korpulenten Loser, der dann auch irgendwann ausgeschlossen wird. Wie haben Sie das denn gemacht? Wie machen Sie aus solchen Vorlagen dann eben keine Klischees beim Dreh?
Das war tatsächlich unsere Aufgabe. Ich glaube, das war schon richtig, erstmal so in Anführungszeichen Stereotype zu nehmen, weil die Leute sich draußen auch mit Stereotypen sehr gut identifizieren können. Ne? Jetzt muss man, also dann kann eine gemeine Masse, glaube ich, sich gut dran andocken. Jetzt muss man auch aufpassen, dass er den Dicken in Anführungszeichen nicht als den Dicken und Tummen und Doofen erzählt, sondern dass man merkt, dass hinter diesem Dicksein ein Schmerz steckt und dass dahinter eine riesen Fassade von Gefühlen oder eine riesen Bandbreite von Gefühlen steckt hinter dieser Fassade. Und das hat der Rufen Israel, der das gespielt hat, zum Beispiel wahnsinnig toll gemacht, fand ich. Also eben gerade im ganz viel, also einfach nur gucken, ne? Der hatte so eine Tiefe oder hat so eine Tiefe. Und das haben wir eben versucht. Das war eigentlich so ein bisschen auch für uns so die große Herausforderung, denen dann sozusagen Dimension zu geben. Weil hinter jedem Stereotyp steckt dann eben doch, wie gesagt, eben ein Grund, warum er so ist. Ne? Und den rauszuschälen, das hat Freude bereitet, ja.
Die Vorlage für diese Geschichte, die kam ja tatsächlich auch von zwei jungen Leuten, von Filmstudenten, schon vor einigen Jahren. Zwei Studenten, die von sich selbst behaupten, dass sie eigentlich eher an Primetime und am Mainstream interessiert sind, weniger als an Arthouse oder so, wie vielleicht andere Studierende. Und mir scheint, das ist jetzt auch so umgesetzt, also es geht schon sehr um Spannung, ein Drama jagt das nächste. Würden Sie sagen, Sie haben das jetzt auch vor allem als Primetime-Mainstream-Serie umgesetzt oder spielt es für Sie gar keine Rolle, diese Unterscheidung?
Also für mich schon, weil ich möchte gerne die Sachen, die wir machen, die wir umsetzen, da haben wir ein Bedürfnis, warum wir das machen. Wir machen es ja nicht einfach nur so, sondern wir hauen uns ja richtig in die Figuren, in die Geschichte mit den Schauspielern rein und versuchen da das Bestmögliche irgendwie rauszuholen. Und natürlich wollen wir dann, dass es gesehen wird, weil wir wollen ja damit auch irgendwie Menschen inspirieren oder dass die Leute sich damit identifizieren und was rausnehmen aus der Sache. Deswegen ist es für mich immer der Ansatz, in Anführungszeichen einen Mainstream-Film zu machen, weil Mainstream bedeutet, die Leute gucken. Vielleicht ist es aber, also das ist bei den Filmen immer genau dasselbe. Nur muss man aufpassen, dass man nicht eben in die Klischees abrutscht, weil dann, das wird auch oft als Mainstream irgendwie so genannt. Ne?
Genau, das hatten wir ja gerade, diesen gar nicht so leichten Spagat zwischen Stereotypen, die man dann eben gut greifen kann, und aber auch eben diesen flachen Klischees, die man vermeiden will. Was ja an dieser Produktion auch besonders ist, hatten wir auch schon angesprochen, ist, dass sie ziemlich groß ist. Sie waren zwei Regisseure, zwei Drehbuchautoren, viele beteiligte Co-Produzenten. Aus den USA hört man ja oft, dass da Serien in sehr großen Teams entstehen, viele kreative Köpfe da zusammenarbeiten. War das hier auch so ein besonderer Ansatz im großen Kreativteam oder doch dann klassisch am Ende, trotz der Größe?
Nee, das war schon im großen Team. Das hat sich so auch über die Zeit so entwickelt. Also Jan-Martin Schaaf und Arne Noltin, die haben das sozusagen sich mit Klaus Wolferstetter ausgedacht. Die hatten irgendwie die Idee zu diesem Pitch und haben da die ersten Fassungen geschrieben und sind da sehr weit gegangen. Und dann dürften Lennart und ich so ein bisschen übernehmen und haben sozusagen diese ganzen Sachen dann noch geformt und gemacht. Und ganz viel auch von den Schauspielern kam auch sehr viel Input. Also bei diesen ganzen Proben und so weiter, gerade aus dem dialogischen Bereich, kam unheimlich viel Input von denen. Und so hat sich das geformt. Also es war eine große Zusammenarbeit. Dann kamen x Filme dazu, die praktisch diese ganze Herstellung dieses Films gemacht haben und da richtig uns den Rücken freigehalten haben und ganz viele Sachen möglich gemacht haben, die dann schon zu diesem extrem, finde ich, aufwendigen Ergebnis, ne, also im positiven Sinne, geführt haben. Und da bin ich auch sehr dankbar.
Markus Goller, Regisseur, einer von zwei Regisseuren der Serie Wild Republic, die ab heute bei Magenta TV zu sehen ist und sicher auch bald im öffentlich-rechtlichen TV, oder? Bei den ganzen Co-Produzenten, wissen Sie das, Herr Goller?
Ja, na klar, das kommt, ich weiß gar nicht die Zeitspanne, ich glaube in einem Dreivierteljahr oder Jahr kommt es dann auch auf den Öffentlich-Rechtlichen, auch Primetime. Oder da ist es Primetime, genau.
Und dann spätestens dann können wir das alle sehen. Vielen lieben Dank für das Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur.
Viel Spaß beim Gucken.
Jetzt geht's um Fußballgeschichte. Der ehemalige Fußballprofi Jimmy Hartwig, der spricht in dem neuen Film Schwarze Adler davon, wie stolz er war, den Schwarzen Adler auf seiner Brust zu tragen als Nationalspieler der DFB-Elf. Und in diesem Film Schwarze Adler kommen viele schwarze DFB-Nationalspielerinnen und Nationalspieler zu Wort, die von ihrer Geschichte erzählen, von ihren Erfahrungen, von den Hürden, von den Erfolgen. Morgen kommt er raus bei Amazon Prime und unser Filmkritiker Matthias Dell hat ihn schon gesehen. Matthias, Jimmy Hartwig, gerade schon erzählt, der hat in den 70ern und 80ern gespielt, der kommt in dem Film zu Wort. Wie weit reicht denn diese Geschichte der schwarzen Fußballerinnen und Fußballer zurück in diesem Film Schwarzer Adler?
Also der Film setzt praktisch ein in der Nachkriegszeit. Der erste, der dann in der Nationalmannschaft spielt, ist Erwin Kostette, Jahrgang 1946. Der jüngste im Film spielt gerade für die U21, ist Jean-Manuel Mbom aus Bremen. Und dazu kommen noch 12 weitere Menschen, mit denen der Film spricht und darunter eben auch welche, die nie den Adler getragen haben, wie man ja so schön sagt, von denen es aber interessantes Archivmaterial gibt. Zum Beispiel eben Beverly Ranger, das ist eine Jamaikanerin, die über London nach Deutschland gekommen war, 1975 ein Tor des Monats geschossen hat und heute in Amerika lebt. Und das Verdienstvolle ist, dass dieser Film diese Geschichten, die bislang eben so verstreut waren, so Fun Facts oder Randnotizen, zu einer eigenen Geschichte macht und damit gerade durch die Vielfalt der Stimmen ein differenziertes Bild über die Generationen hinweg quasi durch das Fußballspielen von schwarzen Leuten im weißen deutschen Fußball zeichnet.
Und was ist das für eine Geschichte? Hat sich da viel getan? Wird es als Erfolgsgeschichte erzählt oder wie geht das?
Ja, das ist schwierig. Gerade Beverly Ranger beschreibt das sehr gut. Wenn man da nach Fortschritten guckt, gibt es natürlich welche. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das Problem der Abwertung des Rassismus natürlich nicht gelöst ist. Man merkt das an so Momenten, wo dann die jüngeren Spieler wie Jordan Torunariga zum Beispiel bessere, klarere Begriffe für das Gefühl haben, was vielleicht die Alten irgendwie lange gar nicht richtig beschreiben konnten. Also wie Kostette, wie Jimmy Hartwig. Oder auch wie Sherry Reeves, wo man zum Beispiel merkt, die in den 90er Jahren quasi eine Karriere hatte als Fußballspielerin und die dann keine Kraft mehr hatte, gegen diese Widerstände anzukämpfen, die bei der Nationalmannschaft begegnet sind.
Und als Gero Bisanz dann nach der zweiten Einladung am Ende der Trainingsvorbereitung zu mir sagte, naja, du wirst sowieso nie in der Nationalmannschaft spielen, du hast ja nicht mal einen deutschen Pass. Da war für mich klar, ja, hier gehst du nicht mehr hin. Ich bin dann wirklich noch ein, zweimal eingeladen worden. Ich bin auch in die U19 eingeladen worden. Ich bin nicht dahin. Ich wollte das nicht mehr.
Und da merkt man eben auch an dieser wackelnden Stimme natürlich, wie tief diese Zurückweisung sitzt. Und da muss man natürlich sagen, würde man denken, passiert heute so nicht mehr. Und dann denkt man aber wiederum an das Ende von Mesut Özil in der Nationalelf 2018, wie der DFB da den Spieler nicht geschützt hat gegen rassistische Angriffe. Oder eben auch das Beispiel, was der Film zitiert. Jordan Torunariga 2020, letztes Jahr in Schalke, Schmährufe von den Rängen, wo das Publikum jahrelang Gerald Asamoah geliebt hat. Und wenn man das sieht, kann man schon sehr wütend und müde werden, was so eine Frage wie Fortschritt anbelangt. Was natürlich hilft, ist, dass es jetzt auch so einen Film gibt, der wieder eine Öffentlichkeit herstellt, der diese Geschichte erzählt und damit irgendwie auch dazu beiträgt, gegen die Ignoranz anzuarbeiten.
Es klingt spannend, diese Geschichte mal so zu sehen und aus dieser Perspektive zu erzählen. Aber wie macht der Film das genau? Also was ist das letztlich für eine Doku?
Na, die hat natürlich diese Gespräche mit den einzelnen Leuten. Dazu gibt es so einen essayistischen Ansatz, der eben sehr interessant ist, weil er weit ausgreift. Also eben bis zur Nachkriegszeit da irgendwie Filmmaterial heranholt aus den Archiven. Im Einzelnen ist es ein bisschen, würde ich sagen, nicht ganz stilsicher ausgeführt, weil eben gerade in den ganzen formalen Kleinigkeiten der Film zu viel will. Zum Beispiel, wir haben es ja gerade auch in den Ausschnitten gehört, die Musik ist immer sofort da, sobald der O-Ton zu Ende ist. Die Einblendung der Kapitel, wo es glaube ich 20 im Endeffekt gibt, da hüpfen die Buchstaben immer so rum oder schieben sich so rum und man merkt doch, dass diese Einblendungen eigentlich gar nicht so hilfreich sind, um den Film zu strukturieren. Auch diese Bilder, die visuellen Motive, mit denen der Film arbeitet, mal Flutlichter für die deprimierenderen Teile, mal irgendwie antirassistische Schriftzüge oder empowernde Bilder. Das ist alles sehr viel, was der Film da will und wo ich denke, es wäre vielleicht weniger mehr gewesen in so einer Collage, gerade eben in dem Wechselspiel von O-Tönen, die der Film aufgenommen hat, also Interviews, die er geführt hat, mit vor allen Dingen eben den Funden aus dem Archiv. Da sind zum einen so Sachen wie auch irgendwie Waschmittelwerbung, was interessant ist, weil es natürlich diese porentiefe Reinheit zum einen was erzählt, wie Deutschland versucht nach der Nazizeit von der Vergangenheit zu lösen, aber eben auch ein Synonym für eine Weisheit, die halt sehr präsent ist. Und diese Mediengeschichte ist auch deshalb interessant, weil man da eben sieht, wie der Umgang von den einzelnen Sportsendungen im Gespräch mit den nicht-weißen Spielern, wie der läuft und was da schief geht. Und da sieht man sehr viel über den alltäglichen Rassismus der weißen Deutschen.
Und was sind das für Beispiele, die da in den Archiven gefunden worden sind?
Na, ein Beispiel ist zum Beispiel diese Szene mit Beverly Ranger, wenn sie eben 1975 ausgezeichnet wird, neben Ernst Huberti steht und weil sie eben in Jamaika geboren ist, wird dann vorher ein Lied eingespielt, was der Film auch spielt, ein Schlager von Vico Torriani, der damals sehr beliebt war, wo die Schönheit der Frau aus Kingston Town über die schwarze Hautfarbe erzählt wird. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie zwanghaft diese Verknüpfung ist. Also was die Kultur auch eben an der Reproduktion von Rassismus leistet oder dazu beiträgt, dass die Redaktion da denkt, ah, die ist doch in Kingston Town geboren, wir kennen doch dieses Lied, wir müssen das jetzt spielen. Würde man bei keinem anderen Spieler machen. Bei ihr macht man das und Ranger beschreibt dann sehr schön, wie sie sich davon überfahren fühlt und erst später gemerkt hat, wie unhöflich das eigentlich war, sie da so vorzustellen. Ein anderes Beispiel sind die Interviews mit Anthony Buffo oder auch nochmal Jimmy Hartwig, der Anfang der 90er Jahre seine gescheiterte National-F-Karriere auch eben mit Rassismus in Verbindung bringt, was der Moderator aber nicht verstehen kann.
Diese Sache mit der Hautfarbe und dem DFB ist natürlich eine, sagen wir mal, relativ riskante Aussage. Damit unterstellen Sie ihn direkt Job Derwal, er hat sich bei vielen Gleichen für die Hellhäutigen entschieden.
Wissen Sie, das ist keine Aussage, das ist ja beweisbar. Ich gehe mal davon, es ist ja wirklich, ich brauche bloß die Berichte zu sehen. Ich war 6 Jahre beim HSV, habe mit Manny Kals auf der rechten Seite eine der besten rechten Seite Europas gebildet. Es gab zu diesem Zeitpunkt nichts Besseres. Es hat sich ja 3-mal Deutscher Meister, Europapokal. Ich bin ausgezeichnet worden als einer der besten Mittelfeldspieler in Europa und habe keine Nationalmannschaft gespielt. Jetzt frage ich Sie, an was liegt das? Hätte ich mir die Haare färben sollen? Hätte ich mir Kontaktlinse einsetzen sollen?
Und da ist einerseits die Eloquenz und der Witz von Jimmy Hartwig bemerkenswert, aber hat eben trotzdem nicht dazu geführt, dass dieses Thema Rassismus dann etwa 2018 bei der Geschichte mit Mesut Özil klarer gewesen wäre. Also dass es nicht darum ging, dass der jetzt Bilder mit Potentaten macht, was ja zum Beispiel bei dem weißen IOC-Chef Thomas Bach, das ganze Portfolio ist davon voll und es stört keinen irgendwie, sondern wie eben in dem Umgang mit Özil, mit den medialen Angriffen auf Özil, mit der Frage, wie der Verband sich vorhin stellt oder eben es nicht getan hat. Das sind alles so Momente, wo dann wiederum nicht gesehen wird, dass da auch eine Form von rassistischer Abwertung mit drin steckt. Und das ist halt dann interessant, dass der Film wiederum es jetzt möglich macht, zumindest solche Sachen in der Geschichte zu finden, dass man natürlich weiß, das ist nicht das erste Mal passiert und es gab es damals schon, es wird halt nicht gehört. Und die Hoffnung wäre, dass dieser Film dazu beiträgt, das Bewusstsein dafür zu stärken.
Schwarze Adler, so heißt dieser Dokumentarfilm über schwarze Fußball-Nationalspielerinnen und Nationalspieler vor allem in Deutschland. Gemacht von Thorsten Körner, ist ab morgen zu sehen bei Amazon Prime und im Sommer dann im ZDF. Vielen Dank fürs Vorstellen, Matthias Dell.
Bitte sehr.
Wie geht's weiter mit der Filmförderung hier in Deutschland? Soll ja jetzt mitten in der Pandemie ein neues Filmförderungsgesetz geben, zumindest mal für 2 Jahre, weil die großen Reformen, die soll es dann danach geben, hoffentlich dann nach der Pandemie. Aber auch in diesem kleineren Überbrückungsgesetz, das jetzt gerade im Bundestag diskutiert wird, könnte es einige Änderungen geben, die den deutschen Film prägen könnten in der nächsten Zeit. Wie genau die Filmförderung angepasst werden soll, erzählt uns Christian Berndt.
Nun liegt also in Notzeiten nur eine schlanke Version eines Filmförderungsgesetzes vor. Es ist ein Übergangsgesetz. Dennoch wollen wir auch mit diesem schlanken Gesetzentwurf den deutschen Film als Wirtschafts- und Kulturgut stärken.
So der Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien, Martin Rabanus, in seiner Bundestagsrede zur ersten Lesung der Novellierung des Filmförderungsgesetzes, kurz FFG. Es wird anders als üblich nicht für 5, sondern nur für 2 Jahre gelten.
Wir haben natürlich einen wesentlichen Teil nicht, den wir zwingend brauchen, um eine große Novelle zu machen, nämlich eine stabile Evaluierung. Die Evaluierung des alten Filmfördergesetzes ist vor der Corona-Zeit erfolgt.
Dennoch soll die Novelle, die in den nächsten Wochen im Bundestag debattiert wird, Weichen stellen.
Wir verpflichten die FFG auch zu größerem Maße zu fairen Arbeitsbedingungen. Wir wollen die Belange von Menschen mit Behinderungen und das Thema Diversität stärken.
Diversität sieht auch der Vorsitzende des Filmkunsttheaterverbandes AG Kino, Christian Breuer, künftig als zentralen Faktor für den deutschen Film.
Das bringt das Fördersystem aber so von sich aus nicht automatisch hervor. Amerika hat schon vor der Pandemie, haben die großen Studien gesagt, die Zukunft des Films ist gerade die Stärke, die Diversität.
Mehr Diversität wäre daher auch ein Gewinn für den deutschen Film, meint Breuer, dem es an Filmemacherinnen mit Migrationsgeschichte mangle. Damit werde Potenzial auch für gute Filmstoffe verschenkt. Denn die sozial eher homogene Prägung seiner Regisseurinnen lasse den deutschen Film zu einförmig aussehen.
Da bewundere ich manchmal den Sport. Die haben natürlich im Fußball vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, aber da sind die Talentscouts überall unterwegs und suchen sich die Besten. Und bei uns, es gibt mehr und mehr Filmhochschulen, aber im Schnitt ist es schon wahnsinnig voraussetzungsvoll, dort angenommen zu werden. Das ist dann natürlich oft einem gewissen sozialen Status von Hause aus erforderlich.
Auch das trage zum oft beklagten Mangel an Innovation im deutschen Film bei. Es gebe zwar großzügige Filmförderungen, so Rabanus, aber die würden oft nicht optimal eingesetzt, auch weil die Fördersysteme von Bund und Ländern zu unkoordiniert liefen.
Wir haben ein viel zu fragmentiertes System, das mit unterschiedlichen Förderkriterien und Bedingungen daherkommt.
Ein weiterer Punkt, der im Bundestag debattiert wird, ist die Forderung nach einer Solidaritätsabgabe der Streamingdienste an die zentrale Filmförderanstalt. Zwar zahlen sie, so wie Fernsehsender und Kinos, bereits Beiträge, aber das reiche nicht, sagt Christian Breuer.
Wir beobachten, wie die Pandemie natürlich gerade den globalen Giganten zuspielen, die ihre Geschäftsmodelle vor allem im Internet machen, während eben auf der anderen Seite Kinos noch immer geschlossen sind und letztlich nicht Teil des sich weiterdrehenden Marktes sind.
Uli Aselmann von der Deutschen Produzentenallianz hält nicht viel von einer Solidaritätsabgabe der Streamingdienste. Sinnvoller wäre, dafür zu sorgen, dass die amerikanischen Streamer ihre Erlöse in Europa transparent machen müssen.
Da wir aus Deutschland heraus im Moment kein Zugriffsrecht haben auf die Erlössituation von Streamingdiensten, bleibt das halt dem Wohlwollen und den Angaben dieser Streamingdienste vorbehalten, wie sie ihre Abgaben berechnen und wie nicht. Für jede Kinokarte, die wir in Deutschland kaufen, muss der Kinobesitzer eine Abgabe abgeben, nämlich 3%. Und das ist auch richtig. Und wir sagen, analog zu dem muss das auch der Streamingdienst machen.
Für eine gute Idee hält Aselmann die geplanten Sperrfristkürzungen für die Kinofenster, das heißt den Zeitraum, in dem ein geförderter Film nach Kinostart nicht auf DVD oder online erscheinen darf.
Wenn wir hier im Einvernehmen darüber nachdenken, dass ein Film jetzt nicht 5 Monate fürs Kino aufgehoben werden muss, obwohl ihn vielleicht schon 10 Millionen Zuschauer gesehen haben und er dann vielleicht schon auf anderen Verwertungswegen weiter ausgewertet werden kann, ist das doch richtig. Und das betrifft genauso auch Filme, die nicht so erfolgreich laufen, dass die über so lange Zeit nicht genutzt werden, weil es eben diese festgelegten Sperrfristen gibt. Das ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß.
Auch Vincent Bresser vom Bonner Kino Woki befürwortet eine flexible Handhabung der Kinosperrfristen. Aber die sollte auch für Filme aus Hollywood gelten, wo die Kinofenster momentan teilweise ganz verschwinden.
Wir sehen einen großen Wettbewerbsnachteil dann auch für den deutschen Film im Vergleich zu dem internationalen Film, der sich an keine Fenster halten muss. Und diesen Nachteil sehen wir langfristig auch als ein Problem an, weil dadurch weniger neue deutsche Filme produziert werden können. Und somit sehen wir langfristig unsere ganze Branche bedroht.
Bresser schwebt das französische Modell vor. Dort gibt es Branchenvereinbarungen, nach denen die Sperrfristen für geförderte Filme verkürzt werden können, wenn das Kinofenster auch für amerikanische Filme gilt. Ob das für Deutschland gelingen könnte, bleibt abzuwarten. Die Debatte im Bundestag über das Filmförderungsgesetz geht in den nächsten Wochen weiter, aber größere Reformen werden erst bei der nächsten Novelle in 2 Jahren in Angriff genommen, wenn das Kino die Pandemie hoffentlich hinter sich hat.
Christian Berndt war das zum neuen Filmförderungsgesetz, das gerade im Bundestag debattiert wird.